Liebe Gemeinde, ein geflügeltes Wort besagt, sei vorsichtig mit Wünschen, denn jeder Wunsch hat seinen Preis. Das trifft natürlich auf materielle Wünsche zu. Das Auto, das Haus, die Einbauküche, die kosten halt entsprechende Summen. Das ist ja ganz klar. Aber dieses Wort, das trifft noch mehr auf unsere Identität zu. Die gewünschten Gegenstände, die werden bar oder in Raten abgezahlt und eines Tages sind die Kosten dann entrichtet, es ist fertig gezahlt. Doch das, was wir sind, also unsere Identität, unsere Zugehörigkeit, die erfordert einen langfristigen, einen dauerhaften Preis. In Kriegen oder in Konflikten, da riskieren und opfern Menschen sogar ihr Leben. Wegen der Zugehörigkeit zu einer Nation, wegen der Zugehörigkeit zu einer Volksgruppe, zu einer politischen Richtung oder zu einer Religion. Und sie zeigen damit, dass ihre Zugehörigkeit, ihre Identität höchste Priorität für sie hat. Als Christen brauchen sie das nicht verwundern, brauchen sie gar nicht irritieren. Die Zugehörigkeit zu Christus allein hat unzählige Geschwister in den letzten 2000 Jahren zu Märtyrern gemacht. Ihre Identität in Christus war ihnen wichtiger und wertvoller als ihr irdisches Dasein, wichtiger als ihr Leben hier auf Erden. Sie haben die Kosten getragen für ihre Identität. Sie haben den höchsten Preis akzeptiert. So ging es auch in der letzten Woche 21 koptischen Christen in Libyen. Die wurden von der Mörderbande Islamischer Staat hingerichtet. Sie waren als Gastarbeiter mit dem Bus auf dem Rückweg in ihre Heimat nach Ägypten. Und die Terroristen stoppten den Bus und ließen sich die Ausweise geben. Sie kontrollierten die Identität. Anhand der Dokumente, schwarz auf weiß gedruckt, haben sie die Christen aussortiert. Die Identität war schwarz auf weiß gedruckt und es kostete sie ihr Leben, ihr irdisches Leben. Das wurde zu ihrem Todesurteil. Sie zahlten einen absoluten Preis für die Identitätsfrage. Warum? Weil sie untrennbar zu Christus gehören. Und Jesus hat da immer ganz offen geredet. Er ist nicht wie der Verkäufer, der uns das erwähnte Auto, der uns das Haus oder die Einbauküche aufquatschen will. Er selbst ist es, der in Lukas 14, was wir vorhin gehört haben in der Lesung, ganz klar und deutlich uns dazu aufruft, dass wir die Kosten der Nachfolge uns bewusst machen. Er redet Klartext. Er verheimlicht das Thema nicht. Die Identität als Nachfolger kostet uns. Aber die Errettung, die Vergebung der Sünden, die können wir nicht bezahlen. Diesen Unterschied müssen wir zunächst verstehen. Das stellvertretende Opfer Jesu, das können wir nicht abarbeiten, das können wir nicht abzahlen. Das haben wir aus reiner Gnade bekommen, das ist ein Geschenk. Kostenfrei, wir brauchen auch nicht und wir sollten auch nicht versuchen, irgendetwas davon abzuzahlen. Das ist so ähnlich wie mit dem Kind. Ein Kind hat nichts dafür getan, dass es Kind seiner Eltern ist. Ganz unverdient. Es ist einfach das Kind seiner Eltern. Keine Vorleistung. Es darf bei seinen Eltern sein, es darf in ihrem Haus aufwachsen, es wird von ihnen versorgt, ganz ohne Vorleistung, unverdient. Aber trotzdem wird von dem Kind gefordert, dass es investiert. Es soll sich an den Erwartungen seiner Eltern orientieren. Es soll lernen, ihnen gehorsam zu sein. Es soll überhaupt lernen, es soll seiner Familie treu sein. Kindschaft ist völlig kostenlos. Auch unsere Kindschaft, die geistliche Kindschaft. Aber Sie führt zu Folgeinvestitionen. Unser Stand als Nachfolger Christi ist unverdient erlangt. Ganz wichtig. Und auch wichtig, trotzdem erfordert er langfristige Investitionen von uns. Und weil der Herr selbst ganz klar und deutlich davon spricht, sollen auch wir uns gewissenhaft damit auseinandersetzen. Was sind die Kosten der Nachfolge? Sind wir uns dessen bewusst? Welche Art von Investitionen wird von uns gefordert und wie hoch sollen diese Investitionen sein? Welchen Preis haben wir da zu zahlen? Nicht, damit wir Nachfolger werden, sondern das Nachfolgersein. Was sind denn das nun für Kosten der Nachfolge, die auch in Lukas 14 erwähnt werden? Und darum eben auch nochmal die Ansprache an die Kinder. Wir wünschen, denke ich, allen unseren Kindern, dass sie zu Jesus gehören, dass sie Nachfolger werden. Aber auch sie sollen die Kosten kennen. Dieser Frage wollen wir uns in dem Predigttext, dieser Frage wollen wir nachgehen in dem heutigen Predigttext. Den finden Sie in Markus 10, die Verse 17 bis 27. Das ist unser Kernpredigttext. Dass die Verse davor noch mit abgedruckt sind, sollte Sie nicht irritieren, da kommen wir später noch einmal drauf. Ich lese einmal unseren Text. Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Lehrer, was soll ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsches Zeugnis reden. Du sollst nicht rauben. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber antwortete und sprach zu ihm: Lehrer, das alles habe ich gehalten, von meiner Jugend an. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Da blickte Jesus umher und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen? Die Jünger aber erstaunten über seine Worte. Da begann Jesus wiederum und sprach zu ihnen: Kinder, wie schwer ist es für die, welche Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie aber entsetzten sich sehr und sprachen untereinander: Wer kann dann überhaupt errettet werden? Jesus aber blickte sie an und sprach: Bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Ich bete noch einmal mit uns. Guter Herr, zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du sollst allein ganz recht behalten. Mach uns still und rede du. Amen. Der Auftritt dieses jungen Mannes beginnt sehr vielversprechend. Ganz tatsächlich, er hat viel verstanden. Er war vorbereitet. Und, das ist ja unser Thema, er war investitionswillig. Er war bereit zu investieren. All das beweist er im ersten Teil dieser Begebenheit, im ersten Teil dieses Treffens, ganz deutlich. Und so darf uns dieser Jüngling sogar ein lehrreiches Vorbild sein. Allerdings nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und das wollen wir jetzt als erstes betrachten. Der Jüngling als Vorbild für uns. Warum ist er ein Vorbild? Er erkennt Jesus als Lehrer. Von Jesus will ich lernen, sagt er sich. Und damit erkennt er an, dass Jesu Weisheit größer ist als seine eigene. Bei Jesus kann ich lernen. Er akzeptiert sein eigenes Defizit. Und er versteht und akzeptiert, Jesus ist der richtige Ansprechpartner für mich. ich mit meinem Wissensdefizit, ich brauche den Ansprechpartner Jesus. Und er wählt die Anrede guter Lehrer. In manchen Übersetzungen steht auch guter Meister, aber gemeint ist Lehrer. Das sind seine ersten Worte. Und das ist ein Ja zu einer starken Beziehung. Er ist ein wohlhabender und wahrscheinlich hochgeachteter junger Mann. Im gewissen Sinn so ein Karrieretyp. Im Moment, menschlich gesehen, hat er es geschafft. Steht richtig gut für ihn. Aber er zeigt, dass er Belehrung braucht. Das heißt, er macht sich selbst niedrig. Er ist jemand in einer Leitungsfunktion. Er wird als Oberster beschrieben in der Parallelstelle. Aber er macht sich so niedrig und zeigt, dass er Belehrung braucht. Er anerkennt die Lehrautorität von Jesus und stellt sich auf die niedrigere Stufe, und zwar auf die eines Schülers. Leben wir in dieser Erkenntnis? Lebst du in dieser Erkenntnis? Akzeptierst du ganz praktisch, dass du Belehrung brauchst von Jesus? Wir müssen uns bei all dem natürlich bewusst machen, der Jüngling ist in einer anderen Situation als wir, wenn wir zu Jesus schon dazugehören. Aber wir dürfen es uns trotzdem fragen. Akzeptieren wir und verstehen wir, bejahen wir, dass wir Belehrung brauchen von Jesus? Kommen wir als Schüler zum guten Lehrer? Lassen wir uns Lektionen erteilen? Der junge Mann zeigt aber noch mehr Investition. Er wartet nicht, dass Jesus zu ihm kommt. Nein, wir lesen das im Vers 17. Er läuft auf Jesus zu. Also er beeilt sich, zu Jesus zu kommen. Und auch hier zeigt er die Haltung von einem Schüler. Er kommt zum Lehrer. Wenn wir jetzt einmal die Randerscheinung vom Hausunterricht beiseite lassen, ist es normal, dass Schüler zum Lehrer in die Schule kommen. Die Lehrer kommen nicht zu den Schülern in die Schule. Unsere Jungs und unsere Mädchen besuchen die Klasse von Herrn Meier zum Beispiel. Sie besuchen die Klasse von Herrn Meier. Das drückt die Hierarchie mit aus. Also der Unterschied zwischen Lehrer und Lernenden. Lehrautoritäten werden aufgesucht, nicht herbeigerufen. Und auch wir, auch du und ich, wir sollen zum Lernen zu Jesus kommen. Zu warten, bis er in dieser Sache zu uns kommt, das ist nicht klug. Das wissen wir vielleicht aus eigener leidvoller Erfahrung, aus unserer Schulzeit. Wenn ein Lehrer wegen langfristiger Abwesenheit eines Schülers bei dem vor der Tür stehen muss, ist das ein schlechter Neuanfang. Läufst du bereitwillig zum Lehrer namens Jesus? Oder warten wir lieber, bis er uns zum Unterricht abholt? Zurück zu unserem Jüngling, zu unserem jungen Mann. Ganz anders als die meisten Zeitgenossen heute, versteht der junge Mann den angebrachten Umgang mit Autorität. Denn als er Jesus erreicht hat, wir sind immer noch im ersten Vers, ehrt er den Lehrer. Er kniet sich vor ihm hin und zeigt damit ganz deutlich, dass Jesus über ihm steht. Er macht sich klein als Zeichen von bewusster, von gewollter Unterordnung. Er, der reiche, erfolgreiche Kerl in den besten Jahren, er ist sich nicht zu schade, vor diesem Lehrer im Straßenstaub zu knien. Das ist auf offener Straße, da gucken andere Leute zu. Das nicht im stillen Kämmerlein. Ganz öffentlich macht er das. Er ehrt den Lehrer. Er zeigt, dass der Lehrer größer ist als er selber. Und auch wir sollen solche Schüler sein. Und da dürfen wir uns fragen, kommen wir mit einer Haltung zu Jesus, die ihn groß macht und uns klein? Machen wir diese Haltung sichtbar oder verstecken wir sie möglichst? Machen wir das lieber im stillen Kämmerlein? Wie ist das bei uns selber? Der Jüngling, der kommt mit einer großen Frage. Er kommt mit der alles entscheidenden Frage zu Jesus. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben, fragt er. Das spricht von großer Erkenntnis, dass diese Frage es ist, mit der er zu Jesus kommt. So in dieser Schülerhaltung kommt er mit dieser Frage zu Jesus. Und dieses Anliegen, das spricht dafür, dass er schon viel verstehen durfte. Er hat verstanden, er hat das ewige Leben noch nicht. Er hat verstanden, er hat es dringend nötig. Das ist eine dringende Frage für ihn, das hat er verstanden. Und er hat auch verstanden, das ewige Leben kann er nur ererben, nicht erkaufen. Also scheinbar ist er weder den Mainstream-Lehren der Pharisäer auf den Leim gegangen, noch ist er ein Anhänger der Alphasöhner. Er hat verstanden, er kommt nicht in das Reich Gottes, so wie es ist. Er glaubt auch nicht an Ablasshandel. Jetzt hat er gefragt, was muss ich zahlen, um in das Reich Gottes zu kommen? Nein, er hat das verstanden. Also die Frage und die Details, die klingen geistlich erstmal hervorragend. Der Geruch von Bekehrung, der liegt geradezu in der Luft. Wir müssten eigentlich erwarten, gleich passiert es. Und er wendet sich mit dieser treffenden, dieser wichtigen Frage an Jesus, an den besten Ansprechpartner, an den einzig kompetenten Ansprechpartner, wenn es um diese Frage geht. Wie kriege ich das ewige Leben? Wie ererbe ich das ewige Leben? Er erwartet, dass Jesus ihm die Antwort geben kann. Er traut diesem Lehrer die Kompetenz zu, dass er ihm den Weg zum ewigen Leben weist. Wow! Alles sieht wunderbar aus für den Jüngling, bis hier. Aber auch hier dürfen wir uns noch einmal aufs eigene Feld schauen lassen. Ist Jesus der erste Ansprechpartner für mich in den lebenswichtigen Fragen? In den großen Fragen? Erwarte ich von ihm, dass er meine großen Fragen beantwortet? Ja, all das, was der junge Mann hier tut, das können wir nennen die Vorinvestition. Das ist auch unser erster Punkt für heute. Die Vorinvestition. Und die heißt, sei ein Schüler. Die Vorinvestition, sei ein Schüler. In den Versen 19 und 20 sehen wir, dass er bisher ein Schüler des Gesetzes war. Von seiner Jugend an war er darum bemüht, Gottes Ordnung für das menschliche Zusammenleben umzusetzen. Warum nur für das menschliche Zusammenleben? Zitiert werden hier die Gebote von der zweiten Gesetzestafel, wo es eben um das menschliche Zusammenleben geht. Also bis jetzt drehten sich seine ganzen Investitionen darum, ein guter Mensch zu werden. Aber er ist vom Zweifel getrieben, ob das für das ewige Leben reicht. Und darum wird er zumindest für diesen einen Moment, der hier beschrieben wird, vom Schüler des Gesetzes zum Schüler Jesu. Wieder können wir denken, wow, es wird ein wunderbares Ende für ihn nehmen. Er ist auf genau dem richtigen Weg. Er hat bisher Kraft und Mühe investiert. Er hat mit einem Lebensstil bezahlt, um seinem Lehrer, dem Gesetz, gehorsam zu sein, um diesen Ansprüchen zu genügen. Darin hat er investiert. Aber dieser Lehrer, das Gesetz, hat ihn dahin geführt, dass er erkennt, was ihm fehlt. Das ewige Leben. Das hat er immer noch nicht. Und er hat verstanden, er braucht es. Und mit diesem Mangel kommt er zum Lehrer Jesus. Wunderbar. Wirklich wunderbar. Der Weg, auf dem er ist, der hat wirklich Potenzial. Und was passiert dann? Jesus schaut ihn an und gewinnt ihn lieb. Vers 21, da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm. Jesus gewinnt ihn lieb, obwohl er um die ganze Herzensproblematik weiß von diesem jungen Kerl. Er gewinnt ihn lieb. Also, Erkenntnis der Verlorenheit, das Anerkennen von Jesu Lehrautorität, die Liebe Jesu. Wann kommt die Bekehrung, fragen wir uns jetzt. Wann kommt sie? Es ist doch alles wie im Bilderbuch. Könnten wir meinen. Doch obwohl er als Schüler ganz klar Ja sagt zu so einer starken Schüler-Lehrer-Beziehung, obwohl er schon eindeutig investiert hat, trotz all dem liegt genau hier das Problem. Denn schon in Vers 18 sagt ihm Jesus: Was nennst du mich gut? Spricht ihn an als guter Lehrer. Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Für den Jüngling ist Jesus nur ein Lehrer. Er kommt zu einem Menschen, er kommt nicht zu Gott. Er ist bereit, Jesus ehrfurchtsvoll als Lehrperson anzunehmen und sich dafür auch selbst niedriger zu machen. Aber er ist nicht bereit, mehr als die Vorinvestition einzubringen. Jesus offenbart ihm genau dieses Problem mit seiner Aufforderung in Vers 21. Er sieht ihn an, er gewinnt ihn lieb und er sagt ihm: Eins fehlt dir noch. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Er investiert in die starke Schüler-Lehrer-Beziehung, aber Schüler-Lehrer-Beziehung ist begrenzt, das wissen wir selber. Die Autorität des Lehrers endet spätestens nach dem Unterricht. Dann hat der Lehrer mir gar nichts mehr zu sagen. Sie ist beschränkt auf bestimmte Lebensbereiche. Ich lebe nicht in der Schule. Sie hat eindeutig Grenzen. Aber Jesus fordert von ihm jetzt mehr als die Vorinvestition. Teilzeitunterordnung reicht jetzt nicht mehr. Es geht jetzt um die Vollinvestition. Das ist auch schon unser zweiter Punkt. Die Vorinvestition sei ein Schüler und die Vollinvestition sei ein Sklave. Dieser junge Mann, was soll er tun? Er soll seine menschliche Selbstverwaltung aufgeben. Jesus sagt ihm damit: Trenn dich von deiner selbstgebauten Sicherheit. Gib das Vertrauen auf, das Vertrauen in deine Stellung als Oberster. Gib dein Vertrauen in deinen Reichtum auf. Lass los, was du festhältst. Sei ein Sklave. Ein Sklave, der hat keinen Besitz. Er ist Besitz seines Herrn. Ein Sklave hat keinen Besitz, er ist Besitz seines Herrn. Der Sklave, der hat auch keine Arbeitszeiten, wie der Schüler Schulzeiten hat. Er hat keine Lebensbereiche, die sich seiner Sklavenidentität entziehen. Er gehört seinem Herrn mit Haut und Haaren, mit allem, mit Leib und Seele. Wirklich Vollzeit. 24 Stunden am Tag. Und Jesus fordert den jungen Mann auf, dass er einen Bruch machen soll. Ein Bruch mit seinem bisherigen Herrn. Und sein bisheriger Herr ist sein materieller Besitz. Nachfolge bedeutet, dass er nun einem neuen Herrn, Jesus Christus, gehört. Und es ist ganz wichtig, dass wir hier verstehen, er ist nicht aufgerufen, sich sein Heil irgendwie zu erkaufen oder zu erspenden. Also gib mal die Kohle her, und dann kriegst du das ewige Leben. Ganz im Gegenteil, gib das Geld weg. Nicht gib es her. Ein Sektenguru würde sagen: Gib mal dein ganzes Geld her. Dann sorgen wir dafür, dass du das ewige Leben kriegst. Und Jesus ist völlig anders. Er sagt, gib das alles weg. Lass los. Es gibt eine höchste Autorität im Leben dieses Jünglings. Und diese höchste Autorität, die befiehlt ihm sein Denken, sein Handeln, sein ganzes Leben. Ihr Name ist Reichtum, menschliche Macht. Aber ein Sklave kann nur einen Herrn dienen. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird den einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und das Wort, das hier für dienen steht, das bedeutet sklavisch dienen. Also wie ein Sklave seinem Herrn dient. Das ist hier gemeint. Entweder sind wir Sklave des Mammons, des Reichtums, dieser angehäuften Sicherheit, oder wir sind Sklave Christi. Und der junge Mann, er soll brechen, damit er Sklave Christi werden kann. Er muss den alten Herrn loslassen. Noch einmal, diese Schüler-Lehrer-Bindung, starke Beziehung, und es ist eine Frage von Autorität, aber begrenzt. Und die Sklave-Besitzer oder die Sklave-Herrn-Beziehung ist eine absolute Beziehung. Da geht es um uneingeschränkte Autorität. Nicht von 8 bis 12, nicht Mathe, Deutsch, Englisch, nicht die eine geistliche Frage, mit der ich ankomme. Völlige Autorität. Die Vorinvestition bedeutet ganz praktisch im Leben Lerne und Ehre. Die Vollinvestition bedeutet diene und verleugne dich selbst. Der Jüngling, der ist ehrlich genug, um zu erkennen, dass er dazu nicht bereit ist. Er hängt zu sehr an seinem alten Herrn und er geht traurig davon. Sei ganz mein oder lass es ganz sein. Wir kennen diesen Ausspruch, den viele Prediger gebrauchen. Lass ganz mein oder lass es ganz sein. Und anstatt zu heucheln, lässt der junge Mann es lieber ganz sein. Aber zweimal wird betont, dass er traurig ist. Er ist betrübt und traurig. Aber er ist ehrlich genug zu sagen, ich lasse es ganz sein. Wir müssen diesen Anspruch, den Christus da hat, in seiner Radikalität wirklich verstehen. Auch wenn es hier um einen jungen Mann geht, der dann nicht zu Jesus gehört. Er kommt nicht in die Nachfolge, soweit wir erfahren. Und wir hier, wir sind hoffentlich Nachfolger Christi. Es ist wichtig, dass wir uns, wo nötig, wieder einmal wachrütteln lassen. Was für Kosten sind damit verbunden? Darum dieses Thema. Die Bibel gebraucht ungefähr 290 Mal im Alten und Neuen Testament das Bild des Sklaven, um die Stellung des Gläubigen vor Gott klarzumachen. 290 Mal. Und noch weitere 50 Mal wird es in Tätigkeitsworten bezeichnet. Also, wie wir eben gehört haben, dienen wie ein Sklave. Als Sklave bestimmst du dein Leben nicht mehr selbst. Bestimme ich mein Leben nicht mehr selbst. Sondern du ordnest dich in allen Dingen dem Wort deines Herrn unter. Ein Schüler, der hinterfragt seinen Lehrer, möglicherweise. Doch ein Sklave stellt die Autorität nicht in Frage. Sein vertrauensvolles Nachfolgen, das soll uneingeschränkt und bedingungslos sein. Großer, mächtiger Anspruch. Aber was wir uns besonders klar machen müssen, wenn wir zu ihm gehören, wenn du zu ihm gehörst, dann bist du sein Besitz. Und auch dein Besitz ist sein Besitz. In den Versen 23 bis 27 erklärt Jesus zum Entsetzen seiner Jünger, wie Reichtum von Gott trennen kann. Ihr Entsetzen wird hier auch zweimal betont. Wir werden geradezu drauf gestoßen, also Verse 24 und 26, Sie finden das auf den Gottesdienstzellen. Sie sind einmal erstaunt, steht hier, was aber tatsächlich steht, entrüstet, aufgebracht darüber, irritiert. Und in Vers 26 entsetzen sie sich sehr. Es ist nicht verwunderlich. Wohlstand und Reichtum galt den Juden als sichtbarer Segen Gottes. Wer viel hatte, der galt als selig. In nicht nur dort, aber besonders in 5. Mose 28 sagt Gott seinem Volk zu, wer ihm gehorsam ist. Dieses Fluch und Segen. Und der Segen bedeutet, wer ihm gehorsam ist, dessen Brotkorb wird voll sein, dessen Felder werden hohen Ertrag bringen, dessen Scheunen werden von Gott gefüllt werden. Also wer viel hat, erschien als besonders treu gegenüber Gott, als besonders gehorsam gegenüber Gott. Materieller Überschuss galt als Lohn der Treue zu Gott. Und jetzt lehrt Jesus, dass es für die Reichen besonders schwer, er sagt sogar noch schärfer, dass es menschlich unmöglich sei, für die Reichen ins Reich Gottes zu kommen. Und das schockiert die Jünger. Das können wir gut verstehen. Die Bibel beschreibt immer wieder das Problem des Reichtums, der Gier, des Geizes. Im 1. Timotheus zum Beispiel wird Geldgier als eine Wurzel allen Übels beschrieben. In Kolosser 3 Habsucht als Götzendienst. Für Bileam wurde dieses Thema zum Fallstrick. Und auch Israel wird durch die Propheten immer wieder getadelt, weil sie mit Besitz selbstsüchtig umgehen, weil sie zurückhalten, weil sie sich bereichern, weil sie festhalten. Also es ist ein durchgehendes Thema, aber die Jünger, wie so ihr ganzes gesellschaftliches Umfeld, die hatten diesen eingeschränkten Blick darauf, wer viel hat, ist von Gott gesegnet, der ist praktisch schon gerettet. Es muss für die Jünger schon sehr irritierend gewesen sein, dass ein Reicher ankommt und fragt, wie komme ich in das Reich Gottes? Der muss doch eigentlich schon gerettet sein, wenn er reich ist. Aber Jesus sagt, nein, ganz im Gegenteil. Und nicht der Mammon selbst ist das Hindernis. Also nicht die Münzen oder die Geldscheine und auch nicht die Wertpapiere oder die teuren Güter. Die sind nicht das Problem selbst. Die Machtverhältnisse trennen von Jesus. Reichtum erfordert normalerweise, dass ich mein Vertrauen in materielle Dinge setze. Das ist nicht immer so, aber meist so. Ich orientiere mich daran, Besitz anzuhäufen und festzuhalten und zu vermehren. Und wir kennen diesen Ausspruch, alles, was du besitzt, besitzt irgendwann dich. Und auch wenn es ein weltlicher Spruch ist, es ist wahr. Um weltlich reich zu werden, muss ich meist das Geld zu meinem Herrn machen. Es gibt mir die Prioritäten vor. Ich muss mich darum kümmern, obwohl es nur Dinge sind. Ich muss mich darum kümmern. Es bindet mich, meine Zeit, mein Interesse, meine Sorge, mein Denken. Und das kann von der exklusiven Beziehung zu Gott fernhalten. Exklusiv nur ein Herr. Aber umso erfolgreicher ich als Sklave des Mammons gedient habe, umso schwerer wird es mir fallen, diesem Herrn abzusagen. Wenn es gut läuft mit dem Geld, so wie bei dem Jüngling hier, ist es schwer, weil es fasziniert. Es ist Macht, materialisierte Macht. Ich kann damit Dinge kaufen, manchmal sogar Menschen kaufen, scheinbares Glück kaufen. Selbst wenn ich das verleugne, dass ich das tun kann, ich kann es ganz praktisch. Und wenn ich erfolgreich darin bin, damit umzugehen, das festzuhalten, mehr rauszumachen, dann ist besonders schwer, wenn Jesus sagt, damit musst du es brechen. Weil du bist ein Sklave davon. Wenn du mein Sklave werden willst, kannst du nicht in dieser Beziehung bleiben. Das, was er diesem Jüngling sagt. Ja, der Jüngling sagt, Schüler sein, das wäre okay. Aber so läuft es nicht. Und das Bild des Sklaven wird uns hier noch etwas präziser dargestellt, wenn wir etwas rauszoomen, wenn wir den Zusammenhang noch einmal betrachten. Und deshalb haben sie es auch auf ihrem Gottesdienstzettel mit abgedruckt, nämlich die Verse davor. Jesus segnet die Kinder, ist das in der Lutherbibel überschrieben. Und er sagt in Vers 15, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und das Kind, das ist total gebunden an seine Eltern. Es vertraut ihnen völlig. Es ist abhängig von ihnen. Umso kleiner, umso absoluter ist es abhängig von seinen Eltern. Und es ist ihnen zum Gehorsam verpflichtet. Das Kind, es hat seinen Eltern nicht zu geben, außer ihm sein Leben anzuvertrauen. Ein Kind kommt mit leeren Händen. Kann ich sagen, liebe Eltern, hier, ich will euch gut bezahlen, kümmert euch bitte um mich. Das Kind kommt mit leeren Händen. Es kann nur den Eltern sein Leben anvertrauen. Und so wenig das zu unserem postmodernen Partnerschaftsdenken passt, Kinder sind in der Situation eines bedingungslos geliebten Sklaven. Kinder sind in der Situation eines bedingungslos geliebten Sklaven. Es hat wenig zu bieten und investiert trotzdem alles. Leere Hände, leere Taschen und investiert alles. Vertraut sein Leben an. Das ist die wahre Vollinvestition. Und seine Jünger, spricht Jesus dann an, seine Jünger, die haben alles losgelassen, um ihm nachzufolgen. Da geht es dann im nächsten Abschnitt drum, den wir in 2 Wochen uns anhören. Also seine Jünger, die alles losgelassen haben, die spricht er an, in Vers 24, nicht als liebe Schüler, nicht als liebe Freunde, nicht als liebe Jünger, sondern als liebe Kinder. Sie, die das Reich Gottes ererben werden. Zu Jesus muss ich kommen wie ein Kind oder wie ein Sklave mit leeren Händen. Die Geldkoffer in meiner Hand, die passen nicht durch das Nadelöhr der Nachfolge. Ich muss das schwere Gepäck vorher an meinen neuen Herrn abgeben. Wolfgang Bühne sagte einmal, mein Portemonnaie muss mitgetauft werden. Da hat er recht. Als Sklave bin ich nicht mehr Besitzer, sondern nur noch Verwalter. Ich habe scheinbar immer noch das gleiche Geld wie vorher, möglicherweise. An meinem Kontostand hat sich vor und nach der Bekehrung scheinbar erstmal nichts geändert. Das ist der Normalfall. Aber es ist nicht mehr meins. Ich bin Besitz und auch mein Besitz ist Besitz des neuen Herrn. Als Sklave Christi bin ich nicht mehr Besitzer, nur noch Verwalter. Und jetzt gilt nicht mehr die Geldvermehrung, sondern Investition. Und zwar so, wie mein Herr es will. Ohne Einschränkung und ohne Kompromisse. Hast du diese Erleichterung schon erfahren? Lebst du schon in der Realität, nicht mehr Besitzer zu sein, der sich sorgen muss, sondern Sklave zu sein? Kennst du die Wohltat, Besitz loszulassen und Jesus das Kommando zu übergeben? Die Befreiung von der Jagd nach Prestigeobjekten, nach dem neueren, besseren, schickeren, wärmeren, glatteren, was auch immer. Bei allen Anschaffungen, bei allen Investitionen brauchst du dir nur noch eine Frage stellen. Ist das nützlich für meinen Herrn? Will das Jesus? Das ist Teil der Freiheit eines Sklaven Christi. Alles abgeben dürfen, sogar die schwere Geldbörse. Und Jesus macht ganz deutlich, dass diese Bindung, diese Versklavung an den Reichtum, die kann gebrochen werden. Vers 27 sagt er, Gott kann das. Bei Gott ist es möglich, dass ein Knecht des Mammons frei wird. Bei Gott ist es möglich, dass ein Mensch sich selbst investiert, dass er bereit gemacht wird, die Kosten der Nachfolge zu tragen. Das ist möglich. Menschlich ist das aber unmöglich, sagt er auch. Aber bei Gott ist das möglich. Gott kann dich nicht nur zum eifrigen Schüler machen, er kann dich auch zum willigen Sklaven machen. Und wer bisher sogar mit seinen Besitztümern gegeizt hat, Der kann sogar sein ganzes selbstbestimmtes Leben auf einmal abgeben. Das kann Gott. Gott kann unseren Blick verändern, sodass die alte Knechtschaft und die neue Freiheit, dass wir die erkennen und ergreifen wollen. Wagen wir jetzt zum Schluss ein ganz kurzes Fazit. Wir dürfen wirklich dankbar sein, dass unsere Identität in Christus nicht von unserer Zahlungsfähigkeit abhängt, nicht von unserem Investitionsvolumen abhängig ist, denn dann wären wir bankrott. Das könnten wir uns nicht leisten. Aber diese Dankbarkeit, die muss praktische Folgen haben. Noch einmal, wie das Kind untrennbar zu seinen Eltern gehört und von ihnen geliebt und versorgt wird, muss es trotzdem lernen, seinen Eltern zu gehorchen, sie zu ehren und ihnen zu gefallen. Und so geht uns das auch. Wir haben ein Geschenk bekommen und das hat Folgekosten. Das fordert Investitionen von uns, und zwar die Vollinvestition. Unsere praktizierte Dankbarkeit, die soll uns dahin leiten, dass wir uns weder um die Vorinvestition noch um die Vollinvestition zu drücken versuchen. Ihr Lieben, seid willige Schüler, die bereit sind zu kommen, zu lernen und den Lehrer zu ehren. Und seid willige Sklaven Christi, die keinem anderen Herrn mehr nachschauen, die nicht versuchen, etwas zurückzuhalten und die den aufrichtigen Wunsch haben, folgen zu lernen. Und seid gehorsame Kinder. Freu dich der Abhängigkeit vom Vater. Denn er allein, er versorgt dich mit allem, was du wirklich brauchst. Und alles, was du in die Hände bekommst, ist in Wirklichkeit sein Besitz. Deine Hände sind leer, bis er sie dir füllt. Und die gefüllte Hand soll eine folgsame Hand, eine dienende Hand sein, nach seinem Willen. Und wo du und wo ich dazu bereit werden, so radikal entgegen unserer Natur die Führung völlig abzugeben, da haben wir die Kosten der Nachfolge erkannt. Stehe Gott uns in diesem Sinne bei. Amen.